gibt Leute, die brauchen einfach immer viel Platz auf der Bühne. Herzlich willkommen, Ice van Dijk. Schön, dass du da bist heute Abend nochmal. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, du bist da und dafür danken wir dir. Danke, dass du lebst, dass du wahrhaftig bist. Und du willst mir heute begegnen. Lass mich dich hören. Nimm alles weg, was mich abhalten will, auf deine Stimme zu hören. Und begegne du mir. Amen.
Einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass ihr alle gekommen seid, sogar aus Rohrdorf. Die Leute haben Weltreise hinter sich. An diesem Samstagabend, dass ihr da seid, schätze ich sehr. Schämt ihr euch nicht, dass Bianca da so eure Sauerei da wegräumen muss? Ne? Ich will nicht wissen, wie es bei euch zu Hause ausschaut, im Schlafzimmer. Sind eure Eltern auch hier? Ist es zu Hause auch so? Musst du hinterher oder nicht? Also, oh, sie schweigt. Ja, dann weiß ich schon, wer schweigt, der stimmt zu, ne? Ja, das ist ja. Na, danke für die wunderschönen Lieder. Ja, besonders das letzte ist sehr gut. Ja, es ist schon wieder für mich auch der letzte Abend hier im Zelt und ich habe es voll genossen und ich kann es kaum glauben, dass es schon wieder eine Woche vorbei ist, für mich auch, und ich kann es kaum glauben, dass ich morgen wieder nach Hause fahren darf. Ist auch immer wieder gut, ne, wenn man nach Hause fahren darf. Ja, aber heute Abend doch noch ein sehr wichtiges Thema. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Schön, ne? Das sind... Ja, übrigens, wir haben noch ein paar Kinder. Finde ich das super, dass ihr da seid. Darf ich fragen, wie du heißt? Janis. Bah, Janis, wie alt bist du? Was ist es jetzt, 6 oder 7? 7. Und deine Schwester? 4. Und ihr dürft heute Abend so dabei bleiben. Bleibst du auch wach? Ja. Bist du sicher? Gut. Wenn ich sehe, dass du einschläfst, dann rufe ich einfach, Janis! Dann, ja? Na, ich find's sehr gut. Da sind noch ein paar ganz kleine auch in unserer, da auch das wissen. Wie alt seid ihr? 7? 9? Wo sind da noch mehr da? Ganz hinten auch, ne? Ganz hinten. Der aus Syrien. Wie alt sind deine Söhne? 3? Okay. Boah, das wird immer jünger hier. Es wird immer schöner. Ja. Die Verjüngung. Ja. Und Kinder, die sind so herrlich, ja. Die sind so herrlich ehrlich. Das sind die beiden von Weiderlichs, wo ich bin. Die Enkelkinder. Und das erste Mal, als sie mich gesehen haben, natürlich waren sie ein bisschen verdattert. Und erstens konnten sie nicht verstehen, dass ich Eis heiße. Und das lassen sie auch ganz deutlich zeigen. Ja, da haben sie zu Mama gesagt, heißt er Eis? Ich bin schon froh, dass ich nicht Pommes heiße. So, bitte blamiere mich nicht nochmals mit meinem Namen Eis. Ja, okay. Und dann haben sie zu Mama gesagt, der redet so komisch. Das war auch ganz ehrlich und da hat Mama gesagt, ja, das kommt, er kommt aus einem anderen Land. Okay, dann war das Thema auch erledigt. Ja, und dann habe ich gesagt zu diesen Kindern, ihr seid wirklich Prinzessinnen. Und da schauen die mich an und die sagen, wir sind keine Prinzessinnen. Und da sind sie weggerannt. Ja, und jedes Mal, wenn sie jetzt sehe, sage ich, Prinzessinnen, nein! Und da sind sie verlegen. Ja, wieso erzähle ich euch das? Ich finde übrigens, dass sie total hübsch ausschauen. Für mich sind es Prinzessinnen. Aber ich denke, ne, und das ist das Thema auch ein bisschen von heute Abend. Ja, Leute, wie siehst du dich selbst? Das erste Thema ging über Identität und eigentlich möchte ich auch damit abschließen. Wenn du dich umschreiben könntest, was würdest du sagen? das ist so wichtig. Das ist so wichtig, wie wir uns selbst als Christ sehen. Und darum geht's heute Abend. Und ich möchte noch anfangen mit einem Gebet aus dem Epheserbrief. Paulus schreibt an die Kirche, er schreibt nicht an die Welt, er schreibt an Menschen, die gläubig geworden waren, so wie die meisten von euch. Und dann sagt er in seinem Gebet, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Wahrheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Leute, und das ist das allererste, was wir brauchen. Du und ich, wir brauchen keine dicken Bücher. Es kann mal hilfreich sein. Aber du und ich, was wir brauchen, ist, dass Gott sich offenbart in unserem Leben. Gott selbst kann nur das machen und nur das geben, was du brauchst. Offenbarung. Und wisst ihr was? Offenbarung, das ist so was Wunderbares, dass der Heilige Geist in unserem Leben was geben will und tun möchte, was du dir selber nicht vorstellen kannst. Ja, wir sitzen hier in diesem Zelt. Vielleicht sind einige dabei, die sagen, ja, bei einem gewissen Thema am Abend, ja, das war okay, es war nicht gut oder es war gut. Und es kann jemand anders neben dir sitzen und die geht fast durch die Decke. Die sagt, boah, habe ich was gehört. Und so war es, ein Freund von mir hat einen Pfarrer gehabt und der Mann, der ging noch auf die Straße und so, was man früher mal gemacht hat, ne, auf eine Seifenkiste. Kennt ihr das noch, ältere Generation? Ja, dass man auf einem gewissen Punkt stand in der Straße, in der Stadt und dann gingen die anderen dran vorbei und er stand ein bisschen erhöht und dann hat er gepredigt. Und an einem Abend, da auf einem Tag, da war es wirklich, es war Herbstwetter, stürmisch, Rege, und er sagt zu seiner Frau, du, heute gehe ich nicht. Aber okay, Männer, wir wissen, wie das ist mit Frauen, ja, die sagen dann immer das Gegenteil. Wenn du sagst nein, sagen die ja. Also seine Frau sagt dann sofort, du gehst. Ja, da kann er nicht widerstehen, ne? Ja, da muss er hin. Und sie hat gesagt, du hast gesagt, das ist dein Dienst und du gehst hin, egal ob es regnet oder nicht. Gott weiß. Okay, er gehorsam, er geht mit seiner Seifenkiste und auf eine Straßenecke, da steht er vor dem Haus und dann fängt er an zu predigen. Fast kein Mensch zu sehen. Ab und zu kommt einer vorbei unter dem Regenschirm oder Regenjacke, vorbei, überhaupt nicht zu hören. Und er steht da und er spricht und verkündigt das Evangelium. Ja, nach ein paar Stunden denkt er, jetzt bin ich kalt und durchnässt, ich gehe nach Hause. Er nach Hause, sagt zu seiner Frau, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Fast niemand gesehen und ich bin so durchnässt und so weiter. Okay, gehen ein paar Jahre vorbei, kommt er in eine Kirche, kommt ein Mann auf ihn zu und sagt, sind Sie nicht der Seifenkiste-Prediger? Ja, sagt er. Ah, sagt der Mann, können Sie sich noch erinnern, es ist ungefähr vor 2 Jahren, dass es Herbst war und dass es so furchtbares Wetter war. Er sagt, natürlich kann ich mich doch erinnern, ich bin traumatisiert, ich habe Probleme zu vergessen. Und da sagt der Mann zu ihm, wissen Sie noch, wo Sie standen? Ja, sagt er, ich weiß noch genau, in der Straße auf der Ecke da. Ja, kennen Sie das Haus noch? Ja, sagt er. Er sagt, wissen Sie, wer in dem Haus gelebt hat? Er sagt, nein. Sagt der Mann, ich? Sie standen dort einige Stunden genau vor meinem Fenster. Er sagt, ich saß im Wohnzimmer und ich musste sie anhören, weil sie haben so laut geschrien und sie standen vor meinem Haus. Er sagt, ich konnte auch nicht raus, weil das Wetter so schlecht war. So, ich musste sie anhören. Er sagt, als sie weggegangen sind, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Boah. Er sagt, so? Ja, so. Wer tut das, Leute? Ah, ist der Heilige Geist, ne? Ist der Heilige Geist. Ich habe einen Bericht gelesen von einem Mann im Gefängnis in Singapur. Ein Kollege von mir hat das gelesen in der Zeitung, als er unterwegs war mit dem Flugzeug. Und ein Gefangener, der ist ein total wilder Bandeführer und so. Und der musste aufs Klo. Und da hat man zur Minachtung für die Bibel, hat man Seiten aus der Bibel gerissen und ins Klo gelegt als Klopapier. Und er tut sein Geschäft und er hat nichts zu tun. Und er sucht Klopapier. Ja, und er findet natürlich. Und dann findet er, da steht was drauf, auf Klopapier geschrieben. Und er nimmt das Klopapier und fängt an zu lesen. Hey. Und das fand er so interessant. Da hat er noch was genommen. Und hat er noch was genommen. Ich weiß nicht, wie er sein Hintern geputzt hat, aber nicht mit dem Papier. Und was passiert? Hey, er kommt zum Glauben. Er kommt zum Glauben. Er lernt Jesus kennen. Es war ein Teil aus dem Römerbrief. Und er fängt dort einen Dienst im Gefängnis an. Und jeder will seitdem bei ihm im Gefängnis sein, in seiner Abteilung, wo da herrscht Friede. Und da muss man keine Angst haben, dass man sein Leben verliert oder dass was gestohlen wird. Er denkt, ja, wie ist das möglich? Noch krasser. Ein Freund von mir ist Pfarrer in Seattle in Amerika. Und er hat von seinem Freund gehört, er hat gesagt, jetzt ist was passiert, hör zu. Ein Priester geht in ein Pornogeschäft. Bah, da denken wir schon, oh, was ist denn das? Das geht ja überhaupt nicht. Nein, okay. Und der Mann kauft dort Sachen. Und dann, als er bezahlt hatte, nahm er ein Johannesevangelium aus seiner Innentasche, gibt es diesem Pornogeschäftmann und sagt, musst du mal lesen, ist gut für dich. Der Mann, der geht nach Hause und er legt es auf den Tisch abends und er sagt zu seiner Frau, schau, das habe ich von einem Priester bekommen, der war Kunde bei mir. Und fängt an, das doch zu lesen. Du, der wird so gegriffen. Der sagt zu seiner Frau, wow, musst du das lesen? Wir reden immer über Liebe. Und hier ist jemand, Jesus, noch nie von gehört, aber das ist ein Mann der Liebe. Und beide haben sie es gelesen und beide finden sie Jesus. Hey, da haben sie am Anfang in einem Pornogeschäft, haben sie einen riesen Haufen Johannesevangelium auf der Theke gehabt. Und wir sagen, das ist doch unmöglich. Hey, wie kann Gott einen Priester benutzen? Ja, bist du so wie der Priester? Du wirst sagen, na, das tue ich nie. Ich gehe nicht in ein Pornogeschäft und so. Okay, wenn Gott einen Priester benutzen kann, kann er dich auch benutzen, oder? Aber wie hat das dann funktioniert? War der Priester so gut? Na, Offenbarung. Offenbarung, Leute. Es kann sogar sein, dass hier die Kinder, die hier sitzen, mehr offenbart wird als viele Erwachsene. Ich war in Tauernhof und dann habe ich Ostern die Bibelarbeit machen müssen für die Family Weeks, Familienwoche. Und dann habe ich einfach für Jesus Blut reinigt und dann habe ich was über Seife gemacht und so mit Kindern. Und fast am Ende von meiner anderen Sprache kommt ein Mädchen nach vorne. Mutter hinterher. Das Kind war 10. Mutter hinterher. Das Mädchen steht vor mir bei der Bühne und sagt zu mir, ich will, dass Jesus mich auch von innen rein macht. Wow. Dann betet man dafür, aber man erwartet das nicht. Ne? Und Mutter hinterher, Mutter sagt, ich habe nichts gesagt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was? Dann beten wir zusammen. Ja, sagt sie, mit Mutter zusammen, im Nebenzimmer, Büro, sind wir hingekniet. Mädel von 10, Mama, ich. Ich habe gedacht, oh, jetzt muss ich was tun. Ich habe gesagt zu dem Mädel, soll ich vorbeten? Da kannst du nachbeten. Nein, sagt sie, tue ich selber. Oh. Du, die fängt an zu beten. Ich habe meine Augen aufgemacht. Ich habe gesagt, das kann nicht von einem Kind von 10 Jahren alt sein. Das war so ein aufrichtiges, lautes Gebet. So to the point. Und danach war Amen. Und so, ich habe nur gestaunt, Gott. Wie kommt das? Heiliger Geist. Offenbart. Gott offenbart sich, ja, indem der offen ist. Ja, gut, sind wir wieder zurückgegangen und dann nächsten Tag kommt die kleine Schwester, hey, wieder Mutter hinterher. Sie hat gesagt, willst du mit mir beten? Da habe ich gesagt, ja, das will ich. Aber warum? Und das hat mir dann ein bisschen weh getan. Da hat das Mädchen gesagt, ich fühle mich so schlecht. 7! Ah, denke ich, ein Kind von 7 soll sich nicht schlecht fühlen. Aber ich habe gesagt, weißt du was, mit Mama, dann knien wir wieder hin, genau wie gestern. Aber hey, der Vetter hat gelernt hier. Ich habe ihr gesagt, du wirst bestimmt selber beten. Ja, sagt sie. Nun, die Kleine von 7, die hat dort auch ein Gebet ausgesprochen. Ich weiß nicht, wie es denen jetzt geht. Ne? Ich denke, das ist ungefähr 15 Jahre her in der Zwischenzeit. Das sind junge Frauen. Aber Leute, wenn du hier sitzt, dann kann es sein, dass der Geist spricht zu dir. Und der Geist offenbart was. Das bin nicht ich. Wieso? Weil Jesus will, dass du ihn ganz persönlich erkennst und dass du dein Leben ihm gibst. Aber wie betet Paulus weiter? Schau zu, er sagt dann, erleuchtete oder offene Augen des Herzens, damit ihr wisst. Nicht vermuten, ahnen, mal hören. Na, man soll wissen, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welche der, und darum geht's heute Abend, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Leute, heute Abend, ich hoffe, dass es ein Ermutigungsabend ist. Auch für die jungen Leute, die hier sitzen. Es ist nicht für alte Leute. Wirklich nicht. Das Evangelium ist nicht für Rollatoralter. Na, das ist genauso für euch, Leute. Und umso mehr ihr wisst und umso früher ihr das wisst, das ist super. Und der Kleine auch. Bist du noch nicht eingeschlafen? Na, ich kontrolliere nur, ich hab's gesagt dir. Ich hab dich gewarnt. Ja, gut. Ja, ich guck. Ah, ja. Schau. Reich in Christus. Liebe Leute. Viele Christen, ja, oder Gläubige, die wissen mehr über ihr Bankkonto als über ihr geistliches Leben. Aber wie reich bist du in Christus? Er hat's gesagt soeben. Wir haben's alle gelesen. Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Reich in Christus. Eine kurze Geschichte. Kennt ihr ihn? Hörst? Neulich war es im deutschen Fernsehen ein Programm über Zeitungen in Amerika. Und Hörst war einer von den bekanntesten Zeitungsverleger. Ja? Und William Randolph Hearst war Milliardär. Hat jemand sein Haus mal besucht in Kalifornien hier? Schau, hab schon gedacht, was du hast es zu deiner Frau gesagt. Von der Bühne sieht man alles, ne? Ja. Ja. Wo war das? Ja. Hat's euch beeindruckt? Ja. Okay. Na, was war mit diesem Typ? Wieso nehme ich ihn an als Beispiel? Es ist so. Er war Zeitungsverleger, einer von den größten von Amerika. Dann war er auch Politiker. Er wollte Präsident werden. Und dann war er auch Kunstsammler. Der hat 26 Zeitungen gehabt, 6 Zeitschriften, 11 Radiosender und Nachrichtendienste und so weiter. Du, der Mann, der war Milliardär. Aber war Kunstsammler auch. Ne? Schau, da hat er gewohnt. Ne? Da seid ihr gewesen. Ja, das war sein Häuschen. Ja, und der Mann ist natürlich gestorben und so. Es ist jetzt auch mehr ein Museum. Ne, man kriegt eine Führung, man geht da rum. Schau, das war sein Speisesaal. Aber Leute, das Besondere daran ist, alles, was ihr dort seht, kommt aus Europa. Er war besessen von Schlössern aus Europa. Der hat ganze Wände gekauft. Ganze Fußböden, Tische, alles, was man da sieht, Obst nicht, aber alles andere, du Lampen, Leuchter, alles kam aus Europa. Was passiert jetzt? Ist historisch. Der Mann liest in einer Zeitschrift etwas über ein Kunstwerk. Das war sehr interessant. Er hat das gelesen und er hat es sofort natürlich gesagt als Kunstsammler, das möchte ich haben. Ja, und hat einer von seinen Agenten gerufen und hat gesagt, du, schau, lies diesen Artikel, ich suche das, du kaufst es mir, egal was es kostet, aber reise, finde es. Nach einer Woche war der Mann schon zurück. Sagt, hörst, bist du jetzt schon wieder da? Er sagt, ja, hast du es gefunden? Ja. Er sagt, was hast du gekostet? Er sagt, nichts. Ah, komm, sagt Hörst. Das muss so ein teures Stück sein. Du, was hast du bezahlt? Er sagt, nein, nichts. Er sagt, wieso nicht? Er sagt, Herr Hörst, wenn Sie Ihren eigenen Katalog besser gelesen hätten, dann hätten Sie herausgefunden, dass es schon in Ihrem Besitz ist. Es ist bei Ihnen im Keller. Du, diese Geschichte hat mich erschüttert. Meine Reaktion war sofort, ne? Wie kann das sein? Da bist du so blöd, Mann, hey. Und hast du sowas? Und dann habe ich gedacht, Leute, Paulus ruft uns heute auf, ne? In unseren Keller abzusteigen, von unserem Glaubensleben und auch mal uns zu fragen, was habe ich in Christus? Leute, studier nach. Studier nach. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ging es lange so in meinem Glaubensleben, dass ich gesagt habe, okay, Jesus Christus, geboren in Bethlehem, Weihnachten wird natürlich gefeiert. Der Retter ist gekommen. Und dann war Ostern. Und Jesus ist für mich und Karfreitag für mich gestorben. Er ist auferstanden. Er ist gen Himmel gefahren und so. Und dann ist der Heilige Geist gekommen. Und das war's, ne? Ende Geschichte. Und in der Zwischenzeit müssen wir leben und versuchen, gute Christen zu sein. Und das habe ich versucht. Und das hat mich ausgebrannt. Ich habe mich nie gefragt, weil das ist alles historisch. Weihnachten ist Historie. Ostern ist Historie. Karfreitag auch. Himmelfahrt auch. Heiliger Geist. Pfingsten auch, okay, aber für heute, ja, aber Und dann, Leute, dann bin ich darauf gestoßen, auf besonders auf dem Epheserbrief. Seitdem unterrichte ich viel aus dem Epheserbrief, weil da steht, dass dieser Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Okay, du bist ein Heiliger, nicht weil der Papst dich heilig erklärt, sondern du bist ein Heiliger, wenn du abgesondert bist durch Christus, für Christus, um dich zu ändern nach dem Bild von Christus. Und das kann nur Gott tun. Kein Papst, weiß ich was, keine Kirche. Und dann haben wir was. Leute, ich will nicht fragen, wer ist von der Kirche, weil das geht mir eigentlich nichts an. Aber wenn du ein Heiliger bist, ne? Wenn du ein Heiliger bist, das hat mit deinem Benehmen nichts zu tun, das hat mit deiner Beziehung mit Gott zu tun. Dann hast du etwas in den Heiligen. Bist du reich? Oh, Leute, für mich war das ein Eye-Opener. Weil ich habe so viel gebetet für Gott. Ne? Gib mir dies, gib mir jenes, gib mir das. Und dann bin ich reich. Wie reich bist du? Was hast du, was andere nicht haben in dieser Welt? Was besitzt du? Bist du so wie Hörst? Dass du ständig fragst an Gott, bitte gib mir, und du hast es schon? Übrigens, junge Leute, seid ihr genauso reich wie alle anderen? Oh, schwierige Frage, ne? So direkt von vorne. Bap. Janis, bist du noch wach? Ja. Okay. Janis, bist du reich? Kennst du Jesus?
Ja.
Ja. Liebst du Jesus?
Ja.
Ja. Bist du reich?
Nein.
Oh. Genau wie ich. Genau wie ich. Das sind Kinder, ne? Aber Janis, wenn du Jesus hast, hier in dein Herz, dann hast du alles von Gott bekommen, was du brauchst, ne? Weißt du das? Bist du dann reich? Ja! Na, so schnell verstanden, hey. Jetzt können wir Schluss machen. Wenn er das versteht, versteht ihr das auch. Ja. Schau, ich habe euch mal, nicht, dass ihr das auswendig lernen müsst, aber wie viel mal Paulus über Reichtum schreibt im Epheserbrief. Leute, ich denke, die Christen haben das auch nicht kapiert. Oder nicht, ja, einfach nicht gegriffen, nicht gewusst, was auch immer. Da sind so viele schöne Verse dabei über Reichtum. Aber das Schönste ist, was zu Paulus gesagt wird. Mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist gegeben, diese Gnade unter den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Hey, deswegen sind wir hier. Deswegen haben wir hier 14 Tage lang Zelt gemacht. Unausforschlich. Das heißt, da kommt kein Ende daran. Du kannst nicht sagen an einem Tag, jetzt weiß ich genug. Und was musst du dann wissen? Dogma? Theologie? Nein, einfach Reichtum Christi. Und das ist so wunderschön. Wo finde ich diesen Reichtum? Was sagt er? Zwei Verse. Der Reichtum der Heiligkeit seines Erbes in den Heiligen. Leute, hier sitzen christliche Milliardäre. In den Heiligen. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist in dem inneren Menschen. Ist das nicht schön? Das war für mich war das alles, weil ich habe Probleme gehabt damit. Deswegen, ich hoffe, dass ich ehrlich genug bin da. Zum Beispiel mein Bruder war bei Jugend mit einer Mission. Ich war so eifersüchtig auf ihn. Das war die Zeit in Amsterdam, hey, in Ende 70, Anfang 80. Und dann habe ich ihn besucht. Das war die Zeit, dass zum ersten Mal Low-Price-Bands gegründet wurde. Und die haben da, ich sage euch, die haben dort gesungen. Ihr singt auch wunderschön, ne? Ja, darum geht's nicht, um Konkurrenz. Aber die haben dort mit diesen Bands gesungen, hey, ich wollte nicht mehr nach Hause. Ich wollte nicht mehr nach Hause. Ich habe gedacht, hier ist Himmel auf Erde, ich bleibe hier. Und da war auch eine Atmosphäre. Aber es war nicht in mir. Als die Band nicht mehr gespielt hat, war es vorbei. Und dann habe ich geschaut, weil meine Freunde zum Beispiel, die haben viel mehr Gehalt gehabt als ich. Ich war ja Lehrer und ich bin in der schlechtesten Zeit Lehrer geworden. Da war kein Geld, keine Finanzen. Meine Freunde haben mich ausgelacht. Die haben gesagt, arbeitest du für dieses Geld? Die haben gesagt, das würde ich nie machen. Ja. Hat man, ne? Oder Segen. Segen. Bist du gesegnet? Aber wir singen jeden Abend ein Lied hier, ne? Ich weiß noch, bei unserem Pfarrer zu Hause, da waren wir als junge Leute, ne? Genauso wie ihr. Genauso wie ihr, ne? Und da waren wir so interessiert im Heiligen Geist. Und dann, unser Pfarrer, ja, es war ein bisschen schwierig in der Kirche und in der Gemeinde, um so darüber zu reden, weil dann weiß man nicht gut, wo geht's hin. Aber da hat der Herr Pfarrer gesagt, komm bei mir nach Hause. Hey, da waren wir mit 30 Jugendlichen, saßen wir alle auf dem Fußboden und er hat seine Erfahrungen erzählt und hat gesagt, weißt du was? Wir beten einfach miteinander. Er sagt, und dann schauen wir, was der Heilige Geist tut. Hey, und er ging rum durch diesen 30 Leuten und er hat seine Hände aufgelegt und er hat gebetet und hat genau das gebetet, was die hören mussten. Das war für uns. Er ging zu meinem Bruder, hey. Er wusste genau, mein Bruder hat gesagt, er hat genau das gebetet, was ich von ihnen. Weißt, er ging zu vielen, aber er ging nicht zu mir. Ah, Leute, ich weiß es noch, ne? Da ging ich nach Hause. Und dann habe ich gedacht, wieder eine Enttäuschung von Gott. Ja, so geht's jedes Mal, habe ich gedacht. Gott steht da mit seinem Körbchen und jeder kriegt ein Geschenk und dann bin ich dran und sagt Gott, oh, Körbchen ist leer. Weißt was, komm morgen zurück, bist du der Erste. Aber immer im Leben, so habe ich mich gefühlt. Und ich bin nach Hause gegangen und ich habe in meinem Gebet zu Gott gesagt, ich sage, Gott, das ist nicht fair. Du, mein Bruder hat eine Antwort auf sein Gebet und du bist einfach an mir vorbeigekommen und ich fühle mich so oft von dir im Stich gelassen. Ich habe gesagt, gib dir zweite Chance. Ja, nächstes Wochenende haben wir wieder so einen Abend. Und dann haben wir wieder so einen Abend gehabt. Ich bin extra ganz hinten gesessen, wo die beiden Damen sitzen, da hinter dem Essen. Ich habe gedacht, so, wenn er ein Wunder tun will, dann muss es offensichtlich sein. Es war offensichtlich. Er hat angefangen zu beten. Er ging zwischen alle Leute durch, nach hinten, legt die Hände auf und sagt, Eis, hör auf zu zweifeln, Gott liebt dich. Puh. War für mich eine wichtige Lektion. Nicht, dass es mein Leben verändert hat, Leute. Aber du brauchst was anderes als nur ein Wunder in deinem Leben. Aber geholfen hat es mir. Janis, geht's dir gut? Und Leute, wisst ihr, was ist, ne? Was ich erfahren habe mit vielen Gebetsgemeinschaften, auch in der Gemeinde, dass es so oft geht um Äußerlichkeiten. Oh, Job. Oh, Gesundheit ist so wichtig. Das sagen wir auch zueinander. Gesundheit ist das Wichtigste. Es tut mir leid, aber es ist es nicht. Es ist sehr wichtig. Ich bin froh. Ich denke, dass ich gesund bin. Relativ. Einiges weiß ich. Aber Leute, Paulus, sein Gebet, schau im Neuen Testament, dabei geht's nie um materielle Sachen, es geht nie um Äußerlichkeiten, es geht immer, immer um deine Beziehung zu Jesus. Zu Jesus. Leute, ich musste mein Gebet ändern. Ich habe vor 2 Jahren mein Gebet noch ändern müssen. Wisst ihr, was ich auch immer bete? Bitte Gott, hilf mir. Kennt ihr das Gebet? Oh, bitte Gott, ich habe das, hilf mir bitte. Als Skilehrer habe ich gedacht, ich gehe auf die Piste, sage Gott bitte, hilf mir da. Bis ich endlich mal verstanden habe, dass Gott nicht meine Hilfsjunge ist. Bitte Gott, hilf mir. Wer tut's dann? Ich. Und Gott darf mir helfen. Boah, muss Gott froh sein, dass er mich hat, hey. Boah. Und dann habe ich es umgedreht. Da habe ich gesagt, Gott, hier bin ich mit leeren Händen. Da habe ich gesagt, Gott, nur du weißt, mit wem ich reden kann. Vater, führ mich so, dass ich Skifahren kann. Und bitte führ mein Leben heute so, dass ich, wenn jemand ein Gespräch braucht, dass es dann auch so ist. Und da war ich auf der Piste oft und da war niemand da. Ja, da waren schon Leute, aber niemand für ein Gespräch. Habe ich gesagt, gut, okay, dann ist niemand da. Leute, ich habe andere Momente gehabt, da habe ich tatsächlich mit Leuten beten können. Ja. Ich fand eigentlich das Traurigste, ich war mit einer Gruppe aus einer Kirche unterwegs und wir saßen in der Gondel und es war Karfreitag. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, wir waren zu 8 in der Gondel, habe ich gesagt, hey, wir sind doch alle von der Kirche, oder? Weißt du, dann wird da was unter der Skibrille gemurmelt. So. Da habe ich gesagt, Leute, es ist Karfreitag. Sollen wir unserem Herrn danken? Boah, das war fast wie ein Schock, hey. Ich denke, der Gondel hätte besser abstürzen können. Und da habe ich gesagt, na komm, so schlimm ist es doch nicht. Und dann habe ich gebetet mit diesen Leuten. Einige haben nicht gewusst, sollen sie Hände falten oder nicht. Die haben andere angeschaut. Ja, ist traurig. Kannst du beten? Wo befindet sich dieser Reichtum? Wir loben Gott, den Vater von unserem Herrn Jesus Christus. Oder was ist dieser Reichtum? Hat, nicht wird, er hat uns gesegnet mit, sag's, jedem geistlichen Segen. Denkt nach. Mit jedem geistlichen Segen. Leute, was fehlt uns dann noch? Na, die Antwort ist nichts. Wenn da steht, mit jedem, dann fehlt mir nichts mehr. Und was? Geistliche, nicht materielle Segen. Mit geistlichem Segen in der Himmelswelt. In Christus. Wisst ihr, als ich diesen Satz gelesen habe, ne, dann habe ich gedacht, dann brauche ich nicht mehr zu bitten. Weil ich habe alles. Stimmt doch? Wenn ich jeden geistlichen Segen habe.
Glaubst du das?
Janis, schön ist das, ne?
Ja.
Mit jedem geistlichen Segen. Dann brauche ich nicht mehr zu sagen, oh, bitte segne mich. Nein, wisst ihr, was dann passiert, ne? Du wirst dein Gebet ändern. Ja, wenn du dich wirklich realisierst, dass du gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen, weißt du, was dann passiert, ne? Dann fängst du an zu danken. Dann fängst du an zu danken. Danke, Herr, dass du mir alles schon gegeben hast, in Christus. Ja. Leute, der Segen ist so wichtig, dass du weißt, dass du Jesus hast. Denn wenn du Jesus hast, egal ob die Kleinen da sind, hä, Mädel da, wenn du Jesus hast, dann hast du alle geistlichen Segen. Gut, das muss noch ein bisschen wachsen, ja. Und ihr auch, hey, ihr Hüpfer. Wenn du Jesus habt, ne, dann hast du alles. Das ist so wichtig. Und weißt du wieso? Es gibt so viele Christen, die gehen von Kirche zu Kirche. Und die hoffen, überall einen Segen zu empfangen. Ja, ich kenne Leute aus meinem Bekanntenkreis, die gehen sogar nach Russland, weil da ist ein Evangelist. Und wenn man da gewesen ist, dann hat man so einen Segen. Und dann sage ich zu ihm, ich brauche überhaupt nicht hin. Das Geld kann ich mir sparen, weil ich habe in Jesus habe ich ja alle Segen bekommen. Ich sehe es nicht immer, aber es ist so. Und Leute, das ist genauso wie mit dem Heiligen Geist, den man dann bekommt, ne, in Christus. Der kann dich so unsicher machen. Ja, wenn gesagt wird, oh, da gibt's den Geist. Es ist total einfach, ne, als Sprecher auch, um euch zu manipulieren. Wenn ich heute Abend sagen würde, der Heilige Geist ist hier. Oh. Jeder spürt, jeder schaut rum. Er geht durch die Reihe. Hier ist jemand mit Kopfschmerzen. Oh, ja, ich glaube, ich habe ein bisschen was. Ah, Leute, der Heilige Geist geht nicht durch die Reihen. Nein, der Heilige Geist steht nicht hinter der Theke da bei der zwischen den Flaschen. Der Heilige Geist steht auch nicht da beim Fußballspiel. Der Heilige Geist will in dir Jesus Christus manifestieren. Da ist der Heilige Geist jetzt am Wirken. Heute Abend. Und wenn dir was offenbart wird, dann musst du dich davon bekehren oder du musst Gott loben und preisen, wenn du siehst, ich habe jede geistliche Segen in Christus habe ich. Ich bin reich in Christus. Aber was einer nicht weiß, ne, macht einem nicht heiß, oder? So ist es doch. Das ist wahr passiert. Jetzt. Muss es mal nachschauen in Google, wenn du mir nicht glaubst. Aber jetzt, ne, lebte in Amerika in den Anfang 1900 in die Depressionsjahre. Und er war fast pleite. Und er hat ein Land, ein Landgut gehabt mit vielen Schafen drauf, hat er alles verkaufen müssen, weil er war auch, hat kein Geld mehr gehabt. Und an dem Tag wollte er eigentlich sein Land auch, verkaufen. Und dann, boah, knock, knock. Stehen drei Männer vor der Tür. Und die sagen, Herr Jetz, ist das, sind Sie Herr Jetz, ja? Ist das Ihr Land? Ja, das ist mein Land. Die haben gesagt, wir sind von einer Ölgesellschaft. Wir wollen mal bohren bei Ihnen auf dem Land. Ja, sagt er, das ist kein Problem, weil ich habe doch keine Schafe mehr. Bitte. Du, die fangen an zu bohren. Und die haben das größte Ölfeld gefunden in Texas, was je gefunden wurde. Von dem einen Tag auf dem anderen war der Mann Milliardär. Oder war er das schon? Was denkst du? Du bist super, ne? Wenn du meine Töchter gewesen wäre, hätte ich dich geküsst. Aber das kann ich jetzt nicht machen. Er wusste es halt nicht, sagt sie. Leute, das ist so. Der Mann, der wohnte auf Öl, jahrelang, aber er wusste es nicht. Wieso wusste er das nicht? Ha, schon wieder gut. Du bist intelligent, hey. Das ist der Teppichboden. Weil er nie gebohrt hat. Leute, wie ist es bei dir? Hast du mal gebohrt? Geh doch heute Abend nach Hause und nimm deine Bibel und fang an zu bohren. Und dann sagst du, ich lese den Epheserbrief für diese Woche und ich will bohren, weil ich will wissen, was weiß ich noch nicht und was habe ich in Christus. Was habe ich? Wie reich bin ich? Es sitzen viele Teenager dazwischen, ne? Ihr besonders, macht das. Macht das. Weil sonst, wenn ihr aufwächst, habt ihr keine Zeit mehr und ihr entwickelt euch und da kommen so viele Sachen aus dieser Welt auf uns zu, die uns sagen wollen, das musst du haben, dann bist du reich und zufrieden und erfüllt. Und die Bibel sagt, nein, du brauchst Christus. Und umso früher du bohrst, umso mehr Gewinn hast du davon. Hast du davon. Aber ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ne? Wenn ich nicht bohre oder es nicht weiß. Und Leute, und ich finde, es tut mir leid, ich bin ein bisschen kritisch geworden, Kirche auch gegenüber. Wir haben so viel Tradition, dass wir nicht mehr Zeit haben zu bohren. Und dann wird es oft so langweilig. Ich verstehe, dass viele nicht mehr in die Kirche wollen. Es ist fast jeder Gottesdienst ist eine Beerdigung. Aber wie wäre das sein, liebe Leute, wenn auch in unserer Kirche und Gemeinde Leute nach vorne kommen und sagen, ich bin reich in Christus und das will ich erzählen, das will ich erzählen. Hey, da sitzen die jeden Sonntag ganz vorne, die hier, die Hüpfer. Und die wollen dann auch hören, was du erlebt hast mit Jesus. Aber es ist so traurig, dass viele Leute nichts mehr über Jesus erzählen können. Ja, Theologie. Leute, es ist so gut. Die besten Abende am Tauernhof sind die Abende, wo Zeugnis gegeben wird von anderen. Dann denkst du, wow. Kam ein Mädchen auf mich zu im Tauernhof und ich habe gesagt, ich kenne dich nicht. Na, sie war zum ersten Mal dort und damals hat Hans-Peter Reuer noch gelebt und Hans-Peter hat schon gesagt, jetzt ist einer dabei, die kann so gut Skifahren, der ist immer bei ihm auf den Fersen. Und das war sie. Ich glaube, die kam aber von Garmisch-Partenkirchen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, erzähl mal ein bisschen was. Bist du gläubig oder? Ja, sagt sie, ich bin noch nicht so lang Christ. Habe ich gesagt, was ist passiert? Ja, sie sagt, ich war Atheistin. Und sie sagt, ich war wirklich aggressive Atheistin. Niemand konnte mit mir diskutieren, weil ich habe sie alle fertig gemacht. Und dann kam eine Kollegin und hat zu ihr gesagt, hier, ich habe ein Büchlein für dich. Ich kann nicht mit dir diskutieren, du bist zu aggressiv. Bitte lies das, dann reden wir darüber. Ah, hat sie gesagt. Ah, jetzt habe ich eine Waffe. Jetzt werde ich werde dich damit töten. Sie hat gesagt, warte ab. Und zu mir hat sie gesagt, Eis, ich fing an zu lesen und zu lesen, zu lesen. Und dann passierte das, worüber wir diese Woche gesprochen haben. Ihr Denken wurde verändert. Und sie sagte, auf der letzten Seite vom Büchlein war sie Christ. Ich sage, was? Das habe ich noch nie gehört. Ich habe gesagt, ohne Alpha-Kurs? Ja. Ohne Hans-Peter Reuer? Ja. Ohne Kirche? Ja. Ich habe zu ihr gesagt, was war das für ein Buch? Brauche ich auch? Oh, sagt sie, es war Johannes Evangelium. Ich war fast enttäuscht. Aber Johannes sagt das ganz hinten. Johannes sagt, ne, Jesus hat noch viel mehr Wunder getan, aber diese habe ich aufgeschrieben. So, er war sehr selektiv und er sagte, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und Leben habt in seinem Namen. Darum ging es Johannes. Leben. Und dann, es war fast wie ein Krimi. Hey. Da habe ich gesagt, und wie ging es weiter? Ah, sagt sie, dann habe ich einen Fehler gemacht. Sagt sie, oh, Männer. Nein, sagt sie, ich bin in die Kirche gegangen. Sag, was ist da passiert? Sagt sie, ja, da kam ich in eine Gemeinde und da wurde dann gesagt, ah, du bist Christ, das ist schön, aber, ah, da kommt aber, ne? Hast du diese Freunde noch? Ja, sagt sie, ich komme aus der Welt, so, ne? Na, Freundschaft aufgeben. Christen haben nicht solche Freunde. Okay. Rauchst du? Ja, sagt sie, natürlich, jeder raucht bei uns. Na, Christen rauchen nicht. Okay. Trinkst du? Ja, gelegentlich viel. Auch Christen trinken nicht. Okay. Tanzt du? Ja, Christen tanzen nicht. Gehst du ins Kino? Ja, Christen gehen nicht ins Kino. Sie hat gesagt, Eis, ich bin wieder gestorben. Ich sage, ich glaub's. Und auf einmal haben wir wieder diese Regeln. Statt uns zu freuen, Leute, sitzt doch zusammen in der Gemeinde auch in den nächsten Wochen, in Hauskreis oder weiß ich was, und erzählt einander und besonders an diese jungen Leute, was ihr mit Jesus erlebt habt. Die haben Recht darauf. Ich weiß nicht, wie lange ihr Christ seid. Aber es sind genug Jugendliche hier, die möchten gerne wissen, warum brauche ich Jesus? Warum? Liebe Gemeinde hier, was hast du, was andere nicht haben? Wieso geht es dir besser? Geht es dir überhaupt besser? Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade. Ah, wir sind auch reich an Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reichlich beschenkt hat. In ihm, Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich, du Paulus kann nicht genug davon bekommen, um es dreimal zu sagen, reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Gnade. Gnade haben wir. Und das sagte Johannes 1, Vers 6. Johannes Evangelium fängt damit an. Denn aus seiner Fülle, nicht ein bisschen, was ich gesagt habe, aus dem Köpfchen, nein, aus seinem Reichtum haben wir, ist das nicht gut, hey, wir haben alle empfangen, und zwar Gnade auf Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist das, was Gott uns geben will, wofür du nicht arbeiten kannst, du hast es auch nicht verdient, aber er schenkt es dir. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Ja, da waren die Juden stolz darauf. Aber die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus geworden. Leute, du hast, Gott hat dir alles gegeben in Gnade. Du bist so bestens voller Gnade. Und diese Gnade kannst du auch verteilen, weil Leute, die reich sind, verteilen auch. Und wieder die Frage, was hast du dann in seine Gnade bekommen? Leute, das Wichtigste ist, du hast das Leben von Jesus bekommen. Das Leben von Jesus lebt in dir. Und Gnade ist etwas, wofür du nicht arbeiten kannst und brauchst, weil du kannst es nicht verdienen. Sonst ist es keine Gnade mehr. Das ist es mit Gnade. Und wir haben Haufen Christen, die wollen ständig tun. Die wollen ständig tun. Und die denken, wenn ich genug tue, bin ich ein guter Christ. Bitte, ich bitte euch. Ich war so einer. Und da war ich bei einer Konferenz, auch so wie ihr hier sitzt. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich muss mich bekehren. Weil ich habe immer gedacht, wenn ich in der Gemeinde viel tue, ne, dann bin ich ein guter Christ. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du, was wir tun, Maja? Wir hören auf damit. Ich will nicht sagen, dass ihr das auch tun müsst. Ich hatte die Überzeugung. Und meine Frau und ich, wir haben alles niedergelegt in der Gemeinde, alles. Ah, das waren die besten Monate meines Lebens, hey. Das war so relaxend, wohltuend. Dann habe ich gesagt, ich will nur noch das tun, was Gott auf meinen Weg bringt, was er mir schenkt in seine Gnade zu seiner Zeit. Du, das hat so ein paar Monate gedauert und da kam jemand zu mir, auch um gesagt, was hast du dort gelernt? Du warst doch mal bei Konferenz, habe ich gesagt, hat er gesagt. Das ging dann auch um Vergebung. Da haben die gesagt, komm in unseren Hauskreis, erzähl das. Habe ich gesagt, Gott, ah, jetzt habe ich nicht gesucht. Jetzt kommt es auf meinen Weg. Das ist Gnade. Ich habe es nicht verdient. Und dann habe ich das gemacht. Und dann haben die gesagt, kannst du darüber predigen in der Gemeinde? Habe ich gesagt, ah Gott, das habe ich nicht gesucht. Aber du bringst es auf meinen Weg. Da habe ich das gemacht. Und Leute, und so lebe ich bis jetzt. Manchmal fragen Leute auch, wie kommt ein Holländer auf Tauernhof? Und die fragen es dann so mit einem leichten Vorwurf, du Flachländer. Fahrst bestimmt langsam in den Bergen. Und dann sage ich, ja, weißt du was, hey, und dann bin ich so stolz drauf, ja, dann kann ich sagen, musst du Gott fragen. Er hat's gemacht. Wir haben einen Anruf gekriegt eines Tages, und meine Frau und ich, ob wir beide zurückkommen. Und da haben wir beide gewusst, ja, es ist richtig, ich habe noch nie so einen Herzsprung gehabt. Boom! Meine Frau auch. Wir haben beide gesagt, das brauchen wir wahrscheinlich, aber wenn es mal schlechter geht, dann müssen wir wissen, dass Gott es geschenkt hat. Gott hat es geschenkt. Und so war es, Leute. Gott hat es geschenkt. Das wünsche ich für dich auch, dass du weißt, ich muss es nicht so. Ich werde nie vergessen, hey, Bob Hobson, 2 Meter hoher Amerikaner aus Texas, hat auch Cowboy-Stiefel getragen. Der ist nur einmal noch gekommen auf Tauernhof, aber da konnte er nicht mehr im Flugzeugstuhl sitzen, weil die Knie saßen bis hier. Ja, er ist total aufgefalten und da musste er fast 10 Stunden fliegen und da hat er gesagt, das tue ich mir nicht mehr an. Aber der hat mir auch was erzählt, ne? Der hat gesagt, ich war eingeladen, um Pfarrer zu werden in einer Gemeinde und da bin ich da hingegangen. Kurz bevor ich dann wirklich offiziell eintreten würde und dann kommen 3 Frauen. Alte Ladies auf meine Frau zu. Und sie sagen, so, weißt von diesen Grannies aus Amerika, Texas. So, sie sind Frau des Pfarrers, ja. Sie sind dann unsere neue Vorsitzende vom Missionsteam. Oh, sagt sie, habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, mein Mann hat sich beworben. Ja, nein, sagen die Alten, das war schon immer so. Frau des Pfarrers ist Vorsitzende von unserem Missionsteam. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich das will. Doch, haben die gesagt, sie müssen, weil sonst hören wir auf zu existieren. Existenzbedroht. Und sie hat gesagt, weißt du was, ich bespreche das mit meinem Mann. Sie geht nach Hause und sagt, Bob, hör zu, das ist mir passiert. 3 Frauen und so weiter. Er sagt, ich rede mit ihnen. Er geht hin und sagt, meine Damen, was ist los? Sie hat gesagt, ihr Frau wird die neue Vorsitzende vom Missionsteam. Sagte, erstens, wer sitzt alles in diesem Team? Wir 3. Okay, wie viel Geld geht darum in diesem Team? $300 im Jahr. Wahrscheinlich für jede Hunde. Er hat gesagt, mehr nicht, nein. Er hat gesagt, meine Damen, es tut mir leid, meine Frau wird es nicht. Sie hat gesagt, dann hören wir auf zu existieren. Er hat gesagt, und so sei es. Er hat gesagt, und das war das letzte Mal, dass sie Missionsteam hatten. Aufgehört. Ein paar Jahre danach kommt ein junges Team vom Missionsfeld in die Gemeinde. Er sagt, hey, wird hier was mit Mission gemacht? Nein, sagt er im Moment nicht. Er sagt, dürfen wir anfangen? Weil wir haben ein Herz für Mission. Er sagt, mach, was ihr wollt. Er sagt, kurz danach haben wir blühende Missionsarbeit gehabt. Wieso? Leute, es ging von Herzen. Von Gott geschenkt. Nicht, weil sie müssten. Nicht, weil sie so gehörte, sondern weil sie gewusst haben, Gnade um Gnade haben sie empfangen. Wieso ist das so wichtig, Leute? Es ist so wichtig, denn die Bibel sagt, du lebst das, was du glaubst. Jeder von uns. Wenn du wirklich glaubst, dass du voller Gnade bist, dann lebst du auch aus dieser Gnade. Denn wir wandeln in Glauben und nicht in Schauen. Das Wort wandern oder leben bedeutet auf Griechisch mein Benehmen anpassen. Ich passe mein Benehmen an das, was ich glaube. Man muss nur schauen hier in dieser Runde, was du glaubst. Dann weiß ich an dein Benehmen, dann weiß ich schon, was du glaubst. Ich war mal Reiseleiter auf Kreta, Jugendreise. Und da ist ein junger Mann ist durchgedreht. Furchtbar war es, ich weiß es noch. Und dann sind die Gruppenmitglieder gekommen, junge Leute, die haben gesagt, Eis, komm, weil Hansi dreht durch. Er glaubt, dass er ein Straßenhund ist. Also, wie haben die gewusst, was er glaubte? Weil er sich so benommen hat. Er ging auf alle 4 durch die Straße, hat von dem Boden gegessen. Und das in Griechenland. Ich habe gesagt, sofort ins Hotel zurückbringen. Dann war er im Hotel und plötzlich glaubte er, er war ein Flugzeug. Wirklich. Stand dabei. Hat Motoren gestartet. Hum, hum. So stand er da. so ging er durchs Hotel. Die Leute, die in der Lobby saßen, die haben alle geschaut. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich hoffe nicht, dass er zum 10. Stock geht und da mal abhaut. Weil da wird eine harte Landung sein, aber nur einmal. Und dann bin ich habe zu Leuten gesagt, du, ihr beschäftigt euch mit ihm. Ich gehe auf der Suche nach einem Arzt. Und er ist dann gekommen abends, hat eine Spritze gegeben. Und dann war der ganze Spaß vorbei. Ja, bei ihm war es deutlich. Ist es bei uns auch deutlich, Leute, was du glaubst? Weil es eine wichtige Wahrheit ist. Ne? Nicht, was du tust, bestimmt, wer du bist, sondern wer du bist, bestimmt das, was du tust. Wenn du wirklich reich bist und wenn du das glaubst, das wird dein Benehmen verändern. Nicht mehr der bettelnde Christ oder der arme Ich als Sünder. Nein, du bist ein Heiliger, von Gott gerufen. Es ist seine Gnade und erfüllt dich mit der Liebe von Jesus. Das musst du glauben, weil dann wirst du auch anders handeln. Sonst nichts. Dann sitzt du immer mal da, bitte Gott, gib mir. Also sie war so eine. Kennt ihr sie? Der Hex von Wall Street. Ihr Mann war Geschäftsmann. Der war schon Millionär. Und dann ist er gestorben und Hattie war die erste Frau an Wall Street, die mit Aktien gehandelt hat. Und sie war gut darin. Umgerechnet heute würde sie Milliardär sein. Aber hat sie so gelebt, Leute? Sie wurde die Hex von Wall Street genannt, weil sie ging immer in Schwarz. Immer in das Gleiche. Weißt du, und da hat sie so eine Überschürze gehabt. Und als sie das waschen ließ, hat sie nur die Überschürze abgegeben, weil das andere war zu teuer, die Reinigung. Und da ging sie zum Bäcker und da hat sie nur Kekse gekauft, die gebrochen waren, weil die waren günstiger. Und dann musste sie Milch kaufen und da hat sie nur Magermilch gekauft, weil das war viel billiger. Und dann kam das Schlimmste. Ihr Sohn wurde krank, hatte eine Entzündung im Knie. Statt zum guten ins gute Krankenhaus zu gehen, geht sie irgendwo in weiß ich was und die haben sofort sein Unterbein amputiert. Bein weg, weil Mama nicht mehr Geld ausgeben wollte. Wir sagen, das ist doch unmöglich. Es ist wirklich wahr. Lies es nach Internet, Google. Aber wie sind wir Geister? Sind wir geistliche Hattie's, Hattie Greens? Oh, hier ein bisschen was. Nicht so übertrieben geistlich und so weiter. Was einer nicht weiß, macht einer nicht heiß, ne? So ist es. Bist noch wach? Ja. Oh, gut. Das Letzte kommt nämlich. Dann ist vorbei. Leute, unser Gott ist reich, das ist noch das Wichtigste, an Liebe. Ich denke, heutzutage wird so an Gottes Liebe gezweifelt. Weil das hat auch mit dem Thema von gestern zu tun. Wenn Gott uns nicht schenkt, was wir wollen, dann sagen wir, er liebt uns nicht. Aber Epheserbrief spricht im 2. Kapitel von seiner großen Liebe. Das Wort groß auf Griechisch kann man auch übersetzen mit reichliche Liebe. Oder umfangreich oder zahlreich. Jedenfalls das Wort reich spielt eine wichtige Rolle. Gott liebt dich. Durch den Glauben wohne Christus in eure Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. Und dann sagt er, so sollt ihr mit aller Heiligen, deswegen brauchen wir einander, mit aller Heiligen, weil wir brauchen das Zeugnis von einander über Gottes Liebe, ja, die Länge, Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen. Leute, Gottes Liebe ist so umfangreich, so reich. Und Paulus sagt, wir müssen den ganzen Umfang von seiner Liebe nicht bei dir selbst stehen bleiben und dich selbst als Maßstab nehmen, sondern sagen, was tut Gott in uns alle? Leute, das ist so gut. Die alle Erkenntnis übersteigt, so werdet ihr erfüllt werden in die ganze Fülle Gottes. Epheser 3, 17, 18. Kennt ihr das noch, hey Romantiker? Wenn wir über Liebe sprechen, kennt ihr das noch? Wer hat das auch gemacht mit so einer Blume, mit seiner Margrethe? Der Rest lügt. Wie steht es mit euch da? Ihr seid noch frisch. Ihr seid Blume. Kennt ihr das? Hast du mal sowas gemacht? Hast du? Was ist rausgekommen? Siehst? Ja, das ist es. Leute, und so gehen wir oft mit Gottes Liebe um. Ja, so wie wir mit so einer Blume, ja, die verliebt sind. Dann nehmen wir so ein Blatt ab. Er liebt mich, oh sie, er liebt mich nicht, er liebt mich nicht. So gehen wir auch mit Gott um. Oh, denken wir dann, Gott liebt mich. Ich habe einen neuen Job bekommen heute, ja. Oh, ich bin entlassen worden, er liebt mich nicht. Oh, denke ich dann, ich habe eine neue Beziehung. Gott liebt mich. So gut, ne? Gott liebt mich. Oh, er oder sie hat Schluss gemacht. Er liebt mich nicht. Ja, er liebt mich nicht, weil meine Beziehung ist kaputt gegangen. Und so können wir mit so vielen Sachen, und am Ende, ne, hat man das, ne? Ja. Und wisst ihr, was wir dann tun, wenn es nicht mehr stimmt? Was machen wir dann? Wenn es nicht mehr stimmt, du hast es schon gesagt vorher, da fängt man wieder von vorne an. Dann pflückt man wieder eine neue Blume und da geht's wieder. Er liebt mich nicht. Leute, das ist nicht Gottes Liebe. Na, wie spüre oder sehe ich diese Liebe? Was sagt die Bibel? Hierin ist die Liebe. Und es spricht ja nicht von Job, es spricht auch nicht von einer Beziehung. Er spricht nicht von Gesundheit. Er sagt nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt, seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. 1. Johannes. Hierin ist diese Liebe. Zu wissen, was Jesus für dich getan hat. Leute, Gottes Liebe wird nicht sichtbar in dem, was er uns auf diese Erde schenkt, sondern in das, was er uns in Christus geschenkt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr das wisst. Was einer nicht weiß, macht einem nicht heiß. So viele Leute habe ich gehört. Und sage, Gott liebt mich nicht, was das ist passiert. Gott liebt mich nicht. Das sind alles furchtbare, schreckliche Sachen. Da haben wir gestern drüber nachgedacht. Aber liebe Leute, Christus ist alles und in allen. Es geht nur um Jesus. Gottes Liebe wird sichtbar in Jesus. Und deswegen brauchen wir ihn so. Spürbar in Christus. Abschluss. So ein wunderschöner Vers. Finde ich auch für Leute, die vielleicht jemand haben, der Selbstmord verübt hat. Finde ich so tröstvoll. Denn ich bin überzeugt, hier Römer 8, Vers 38, dass weder Tod noch Leben, sag nicht, wenn du mein Lebensstil könnten würdest, dann wüsstest du auch, dass Gott mich nicht lieben kann. Doch, weil weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf unscheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So, was hast du gemacht im Leben? Viele Fehler, Sünde, weiß ich was. Er sagt hier, Leute, wer immer du bist, was immer du gemacht hast, was immer du erlebt hast, nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Gott liebt dich. Aber was einer nicht weiß, macht einen auch nicht heiß für Gott. Glaubst du das, dass er dich lieb hat? Glaubst du das? Oder sagst du noch, wenn er wüsste, ich möchte das so gerne haben, er beantwortet mein Gebet nicht, hat nichts damit zu tun. Gottes Liebe ist in Jesus. Und wenn du Jesus hast, bist du gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus und bist du komplett. Und das war heilend für mich, zu wissen, ich bin komplett. Ich brauche nichts mehr anderes. Ich brauche nur Jesus jeden Tag. Und so ist es mit dir, das wünsche ich dir zu. Wir gehen auseinander, ich gehe zurück. So Gott es will, bin ich morgen Abend wieder in Österreich. Man weiß nie, was passiert. Du gehst nach deinem Haus, du gehst wieder in die Schule, ihr geht wieder zur Arbeit. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, Leute, aber wir müssen einander ermutigen und sagen, bleibt bei Christus. Sucht Jesus sein Angesicht. Erzählt einander, was man erlebt in Jesus. Ist das Allerwichtigste. Mehr brauchen wir nicht. Wenn du ihn noch nicht hast, ne, dann will ich dich herausfordern. Kommst du nach vorne, sind genug Leute, ich auch, können wir beten. Hier hinten stehen noch Stühle. Jetzt noch? Ja. Und du kannst sagen, Jesus, ich kenne dich nicht, ich will dich kennenlernen. Ich brauche deine Liebe, weil ich bin so lieblos aufgewachsen. Ich habe so wenig Liebe erfahren in meinem Leben. Ich kann nicht glauben, dass du mich lieb hast. Aber dann stehen wir auf dem Wort. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Ich hoffe, dass du heiß wirst für Jesus. Ja. Das ist mein Gebet für euch. Vater, himmlischer Vater, danke für diesen wunderschönen Vers aus dem Römerbrief her und dass wir damit auch diese Woche abschließen können. Und Vater, wir können es uns oft nicht vorstellen, weil wir haben solche andere Erwartungen, wie du funktionierst, wie du arbeitest, wie du wirkst. Und da kann es sein, dass wir so enttäuscht sind, weil du anscheinend ein Gebet nicht erhörst. Oder wir denken, du siehst uns nicht, was ich selber auch so lange gedacht habe. Du hast keinen Blick für mich. Aber Herr, du hast alles, du hast den Himmel leer geschenkt in Christus. Und dieser Jesus will nicht in der Vergangenheit eine Rolle spielen. Er will es jetzt tun, in uns, durch uns. Er will Gott verherrlichen in uns. Er will das tun, was ich selber nicht tun kann und tun muss. Herr Jesus, wir beten, dass der Heilige Geist Jesus auch offenbart hier in unserer Mitte. Dass Herzen erfüllt werden. Dass Leute auch heute Abend beschließen, ich will mit Jesus weiter. Weil nichts kann mich trennen von dieser Liebe von Gott, die ist in Jesus. Herr, ich danke für die Liebe von all diesen Mitarbeitern, die hier waren. Herr, danke dafür, Vater, wie du die Leute benutzt hast, um das möglich zu machen hier. Herr, wir beten für die Gemeinde am Ort, Vater, die wo es so schwierig ist, weil so viele Leute mit so vielen Wünschen kommen und jeder Wunsch muss erfüllt werden. Vater, ich bete, dass in diese kirchliche Gemeinde, hier in umliegenden Orten, die Liebe von Christus regiert. Vater, nur dein Name sei gepriesen. Offenbar dich selbst, Herr, in unserem Leben. Tag für Tag. In deinem Namen. Amen.
Nicht, was du tust, bestimmt, wer du bist, sondern wer du bist, bestimmt, was du tust. Dieses Zitat habe ich am Montag an unserer weiter erster Abend diese Woche schon mal verwendet. Und das, obwohl ich nicht wusste, was der Eis hier predigen wird. Wisst ihr, ich habe das erlebt. Ich habe erlebt, dass Gott mich meint, dass da ein Du war. Dich dich meine ich. Mich trotz all meiner Fehler, mich trotz all meiner Schwächen. Gott meint auch dich. Und ich lade dich ein, mach ganze Sache mit ihm. Mach diesen ersten Schritt und geh das Risiko ein. Komm auf uns zu, frag nach und mach's einfach. Und vielleicht ist bei dir ein zweiter Schritt, dann mach den zweiten oder den fünften, egal. Aber lass es nicht raus, sondern nimm diese Chance einfach wahr. Und ich lade dich ein, einfach da zu bleiben, noch was zu essen, was zu trinken, die Gemeinschaft zu genießen, das Zelt zu genießen. Kommt miteinander ins Gespräch und dann wünsche ich euch einen guten Nachhauseweg. Wir gehen unter dem Segen Gottes, wir singen dieses Lied.